Hey, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen im Wegebedarf-Podcast Unternehmer sein, neu denken. Leichter, menschlicher, nachhaltiger.
Ulrich hat bewiesen, dass es geht. Seinen Handel hat er trotz hartem Wettbewerb verdreifacht und gleichzeitig für sich die Ein-Tage-Woche eingeführt. Seit dem erfolgreichen Verkauf seines Unternehmens ist er Wegbegleiter für Unternehmermenschen wie dich, die auch ihre Lebensziele leichter, menschlicher und nachhaltiger erreichen wollen. 100% pragmatisch.
Gerne begleite ich auch dich auf deinem Weg. Deinem Weg in die Übernahme, deinem Weg in die Ein-Tage-Woche, deinem Weg zur Übergabe oder ganz einfach auf deinem Weg in dein nächstes Wunschlevel. Ich sag's mal so, lieber barfuß am Strand als Anzug im Hamsterrad. Fühl dich eingeladen.
Es gibt Wegebedarf. Unternehmer sein, neu denken. Leichter, menschlicher, nachhaltiger.
Von der Großbank auf die Straße. Geh einfach deinen eigenen Weg. In dieser Folge werden wir die spannende Geschichte von Axel Schatzschneider hören, der ja aus der Karriere bei einer großen deutschen Bank als Wertpapierberater jetzt sein Geld auf der Straße verdient. Und genau die Geschichte, wie er seinen eigenen Weg geht und wie er sein eigenes Leben gelebt hat und wie er die Kurve gekriegt hat, da ist ja ganz viel Wegebedarf drin, die am Ende dazu geführt hat, dass er jetzt leichter, menschlicher und für sich nachhaltiger lebt. Genau die hören wir heute in diesem Podcast. Erstmal herzlich willkommen, Axel, heute hier bei uns im Podcast.
Und von mir ein fröhliches Moin aus der schönen Stadt Lübeck.
Ja, Ulrich. Deiner lieblichen zweiten Heimat habe ich ja schon gelernt. Wie war das mit dem Wortspiel mit der lieblichen zweiten Heimat mit Lübeck?
Also es gab eine Vorgängersiedlung, wo die Schwartau in die Trave kommt, von den Slawen, die hieß Ljubice. Und im Laufe der Jahrhunderte wurde der Name Lübeck draus. Und wenn du Ljubice aus dem Slawischen ins heutige Hochdeutsche übersetzt, heißt das einfach die Liebliche, die Angenehme.
Die Liebliche, ja. Und dann habe ich ja von dir gelernt, dass du ja dein Geld auf der Straße verdienst. Und es hat ja natürlich jeder schon mal im Kopf zu sagen, was könnte es denn sein? Und jetzt haben wir ja vielleicht schon mit der ersten Ausführung zu der lieblichen zweiten Heimat schon mal die Idee, wie wird man denn vom Großbanker, wie wird man denn zum Stadtführer? Und Stadtführer ist es ja gar nicht. Wie würde man das denn richtig sagen, wenn man dich beschreiben würde?
Also als ich die Ausbildung gemacht habe, habe ich immer gesagt, ich muss mich, will mich von über 120 anderen Stadtführern absetzen. Mhm. Ich will was völlig anderes mal machen. Und da mich schon immer Sprüche fasziniert haben, wo kommt das her, die Kurve kratzen oder wieso war Scheißwetter ein positiver Begriff im Mittelalter, habe ich mir dann überlegt, dass ich keine Stadtführung mache, sondern mit mir machst du Zeit- und Geruchsreisen durch die schöne Welt Erbeperle Lübeck. Und zwar, indem ich Gäste mit Geschichten aus der Geschichte ins lebendige Mittelalter entführe. Wie hat's in der Stadt gerochen? Warum wurde uns schweinekalt? Welchen Job hätte jetzt zum Beispiel eine Dame, die ich als Gästin dabei habe, gehabt? Und du, lieber Ulrich, denkst dann bitte nicht an die Hübschlerin, wenn ich frage, wie hätte sie denn ihr Geld in einer Gangbude als arme Gangbudenbewohnerin hausend gehabt?
Eine Gangbudenbewohnerin, was ist denn eine Gangbudenbewohnerin?
Das sind Bretterverschläge in den Hinterhöfen gewesen, wo halt wirklich im Matsch die Ratten rannten einem über die Füße. Die arme Leute, die Hauptbevölkerung gelebt hat in Lübeck. Mhm. Und was ist denn? Wir beide wären zum Beispiel heimlichkeitsfähiger gewesen, hätten erst des Nachts auf die Straße gedurft. Also, dass ich wirklich, meine Worte sind meine Pinsel, um so ein Mittelaltergemälde zu malen. Und die Gerüche, um das dann einfach noch lebendiger zu machen, dass man sich wirklich in die damalige Zeit zurückversetzen kann.
Also wir haben ja jetzt schon einen kleinen Vorgeschmack davon gekriegt, dass du offensichtlich eine große Faszination für diese Wortspiele und dafür hast, die Leute mit in Zeit- und Geruchsreisen zu nehmen, was ja sicher eine coole Faszination ist, wenn man diese Stärke bei sich erkennt und vor allen Dingen, wenn man aus dieser Stärke dann auch noch ein Geschäft macht. Wir sagen ja immer, auch wenn ich jetzt mit meinen anderen, mit den Unternehmern da in ihren Jahrestrainings unterwegs bin, machen wir die ersten 3 Tage immer, da suchen wir das Ikigai. Also das, was man kann, was man liebt, was die Welt braucht und wofür man auch bezahlt wird. Und wenn man das lebt, dann braucht man ja diese, in Anführungszeichen, Arbeit, die ja dann keine mehr ist, die braucht man ja nie aufzugeben. Und offensichtlich hast du dieses Ikigai gefunden, weil du tust das, was du kannst, nämlich Geschichten erzählen, was du liebst, was die Welt braucht, nämlich tolle Geschichten und wofür man auch noch bezahlt wird. Und das ist ja eine spannende Wegeentwicklung, wenn man jetzt eigentlich von einem jetzt auch gefühlt eher trockenen Wertpapierberatungsberuf einer großen deutschen Bank kommt. Vielleicht fangen wir mit der mal an. Da hast du ja 30 Jahre deiner Lebenszeit verbracht und mit Leuten Wertpapiergeschäfte gemacht. Was war denn in der Anfangszeit die Faszination davon?
Schulzeit waren so Dinge, dass ich eigentlich Lebensmittelchemiker werden wollte. Und ich habe dann mein Chemie-Abi verhauen, weil ich einfach Kurven völlig falsch interpretiert habe. Aber nichtsdestotrotz habe ich mir überlegt, was hat mir denn damals schon Spaß gemacht? Mhm. Mir hat Spaß gemacht Politik. Ich war immer ein Mathe-Mensch und ein Zahlenmensch und kein Sprachmensch. Ich habe nie Sprachen in meinen Schädel gekriegt. Und mich hat Wirtschaft interessiert. Und da bin ich einfach auf die Bank gekommen. Mhm. Und am Anfang hat es wirklich noch Spaß gemacht, weil es ging darum, Kunden zu beraten. Meine allererste Abteilung war die Wertpapierabteilung. Und ich habe dann versucht, 30 Jahre lang Bank, Kundenberatung, ich sag mal allumfassend im Finanzenbereich zu machen. Kredit habe ich mir immer Leute dazugeholt, das war nicht mein Thema, aber ich wusste es anzusprechen, die Signale aufzunehmen und habe es geschafft, egal wie die Bank sich aufgestellt hat, weit über 30 Jahre immer der Ansprechpartner in allen Finanzfragen zu sein. Das heißt, dadurch entsteht ja auch eine Kundenbindung.
Wenn man Vertrauten in der Bank hat, ist das extrem viel wert. Absolut.
Tja, und was die Banken leider irgendwann vergessen haben, wo kommt Credere denn her? Glauben, Vertrauen, Kreditinstitut. Genau. Und Vertrauen baut man auf, indem die Kunden von mir Sachen wussten. Ich habe früher viele Fernreisen gemacht, fremde Kulturen mir angeschaut, mit dem Rucksack, mit dem Jugendherbergswerk. Mhm. Und habe davon auch häufig meinen Kunden erzählt. Genauso wie meine Kunden wussten, als ich eine ökologische Siedlung auf die Beine gestellt habe. Mein Chef hat immer gesagt, du sollst verkaufen. Sag ich, Entschuldigung, wenn die Kunden was von mir wissen, dann geben sie auch was preis.
Das ist ja tatsächlich.
Und das hat einfach das Vertrauen auch.
Genau, das ist ja das, wenn ich mit meinen, da haben wir ja eine ähnliche Historie, wenn ich mit den Bankberatern, wobei ich ja mehr mit den Firmenkundenberatern unterwegs bin, aber genau diese Vertrauensebene, wenn man die Lebensziele kennt, wenn man den Hintergrund kennt, das schafft ja tatsächlich eine völlig andere Basis. Und das kann ich nachvollziehen, dass das eine Zeit lang faszinierend ist. Ich mache das ja auch schon jetzt seit 27 Jahren mit den Trainings in den Banken, so aus Unternehmersicht. Das ist ja auch ein Stück weit andere Position. Und irgendwann hat sich ja da mal was geändert. Banken verändern ja auch ihre Kultur. Was ist denn dann anders gewesen? Wann hat die Faszination aufgehört?
Das war ein schleichender Prozess. Ich hatte am Anfang noch einen Chef, der hat sich hinter einen gestellt. Irgendwann war es Chefs, die nur immer versucht haben, sich ins gute Licht zu stellen und vom Wertpapiergeschäft und ich sage mal ganz bewusst teilweise von dem Menschen, von dem Kunden keine Ahnung hatten. Mhm. Manchmal habe ich auch gedacht, der Vorstand, und das war bestimmt nicht nur bei meinem Arbeitgeber so, der hat gar keine Ahnung mehr, was wirklich der Kunde unten will. Die Bank wurde irgendwann, wie soll ich das sagen, zu einer Verkaufsmaschine. Und ich habe mich deswegen dagegen gewehrt, weil wenn Bausparwoche war, sollten wir jedem, der durch die Tür kam, einen Bausparvertrag verkaufen, ob das sinnvoll war oder nicht. Hauptsache, diese Zahlen stimmten. Und das habe ich nie mitgemacht. Ich habe immer ich habe das Bild mal meinem Chef gegenüber gesagt, wenn ich in ein Kundengespräch gehe, ich habe hinten meinen Pfeileköcher. Mhm. Und jeder Pfeil ist ein Produkt, was wir machen. Und ich muss gucken, was will denn der Kunde? Und da ich auch immer die gesamten Familien betreut habe, wusste ich, wann geht denn zum Beispiel der Enkel von dem Firmeninhaber ins Studium? Sprich, wann braucht er in München eine Wohnung? Dann habe ich auch mal den Kunden angesprochen, den Opa, willst du nicht eine Wohnung kaufen? Die kriegst du bestimmt später wieder gut verkauft. Mhm. Und der Enkel hat eine vernünftige Unterkunft und im Endeffekt zahlst du dir selbst deine Miete in die eigene Tasche, weil du mit höherem Betrag die Wohnung bestimmt wieder verkauft kriegst. Obwohl ich ja Wertpapieranlageberater war, um einfach zu gucken, was passt in die Familiensituation rein.
Das ist ja ehrenhaft. Das würde sich ja jeder wünschen, wenn man so einen Berater hätte. Aber wenn man da nur noch unterwegs ist für Zielerreichung, Stückzahlen, dann wird es natürlich irgendwann blöd. Und vor allen Dingen, wenn es dann so overcontrolled wird, vielleicht machen wir da nochmal einen kurzen Ausflug hin, was sich da mit den Rapports so getrieben hat.
Auf ein Wort.
Also irgendwann fingen die Chefs an, morgens abzutanken, was die Mitarbeiter im Laufe des Tages für Geschäfte machen wollten. Und das wurde so auf die Spitze getrieben, da kam ich, Entschuldigung, wenn ich das jetzt einfach so ganz knallhart mal sage, da kam ich vom Klo und meinte zu meinem mir gegenüber sitzenden Chef, ich war jetzt übrigens 1:43 auf dem Klo. Was soll denn das? Sag ich, Entschuldigung, das, was wir hier machen, wir beschäftigen uns nur noch mit uns selbst. Morgens willst du wissen, was wir machen wollen. Abends willst du wissen, was wir geschafft haben und was wir nicht geschafft haben, wie wir das am nächsten Tag aufholen wollen. Am Wochenende war vielleicht so eine Welle vor uns, die wir gar nicht mehr abarbeiten konnten. Die Zeit hätten wir viel lieber am Kunden verbringen sollen. Also wir beschäftigen uns nur noch mit uns selbst. Ich habe mal das Bild gebracht, der Kunde steht im Mittelpunkt und damit im Wege. Oder wie handhaben wir das hier gerade?
Ja, vielleicht sollte ich den Podcast parallel nochmal auf meinen Bankneudenken-Podcast auch mit ausstrahlen. Manchmal ist es ja so, ein paar Wake-up-Calls. Was hat denn das mit deiner Gesundheit gemacht, wo dann so nach und nach der Stress zugenommen hat?
Ich bin irgendwann morgens vor 7 in die Bank gefahren, ich hatte den Schlüssel, da hat mich wenigstens keiner gestört, ich konnte in Ruhe meine Sachen abarbeiten und ich war immer für meine Kunden greifbar. Vielleicht war ich auch zu perfektionistisch, will ich nicht ganz ausschließen, aber dieser Kundendraht hat einfach meine Geschäfte befördert. Ich bin nun aus einer Studentenstadt Göttingen nach Travemünde gekommen. Wie soll ich das jetzt ausdrücken? Die Leute haben einfach Vertrauen zu dieser Art gehabt, die ich ausgestrahlt habe. Ich wusste viel von den Kunden, die Kunden wussten viel von mir. So haben wir einfach die Geschäfte miteinander gemacht. Das heißt, ich habe bei Erbschaften, auch wenn ich teilweise die Erben noch nicht lange kannte, aber ich habe immer, wenn es so, je älter die Leute wurden, auch versucht, die Erben mal kennenzulernen, die potenziellen, aber auch das wieder dieses familiäre Hintergrundwissen zu haben. Und ich habe nur ein einziges Mal eine Erbschaft verloren. Sonst sind die Kunden oder sagen wir mal so, die Erben meine Neukunden geworden. Das heißt, das Erbe der ehemaligen Kunden von mir blieb im Hause und ich habe dann teilweise noch die Wertpapieranlagen der Erben gemacht, weil die das Geld zu mir geschaufelt haben.
Ja, als Kunde wünscht man sich ja genau so eine Betreuung. Aber offensichtlich ist es ja so ein bisschen renitent, wenn Banken ihre Strategie ändern, wenn die sagen, nee, wir wollen jetzt diese Ziele erreichen und die, dann ist so jemand wie du ja eher ein Störenfried. Wie ist denn das da in der Bank angekommen, wenn du nicht genau das gemacht hast, was gerade auf der Zielerreichungslinie stand?
Also ich habe glücklicherweise häufig Chefs gehabt, die zumindest gesehen haben, welchen Ertragsanteil ich für den Filialertrag reinschaufle. Und ich habe häufiger gesagt, Jungs, Mädels, lasst mich machen. Ich weiß schon, dass ich Geld verdienen muss. Und am Schluss des Jahres knallt die Peitsche, wenn die Bilanz erstellt wird. Und meine Erträge waren immer weit über Ziel, aber nicht mit den Produkten, die die Bank verkauft sehen wollten. Und deshalb wollten sie mich irgendwann loswerden, weil ich glaube, meine Chefs, Betriebsratschefin haben gesehen, Schatzschneider ist kurz vorm Umkippen. Ich habe es für mich selbst ja nicht gesehen, dass ich in so eine Schiene reinlaufe, immer früher kommen, nachts nicht mehr schlafen. Früher konnte ich, wenn ich in die Bank ging, habe den Schlüssel im Schloss umgedreht, war ich auf Hochtouren von 0 auf 100. Wenn ich abends die Bank wieder abschloss und rausging, war ich wieder auf 0. Ich habe die Arbeit nicht mit nach Hause genommen. Gut. Irgendwann hatte ich sie zu Hause. Und das hat mich immer mehr kaputt gemacht, aber schleichend, ohne dass ich es gemerkt habe. Auf das Wie die Bank mich abserviert hat, hätte ich gerne verzichtet. Auf das muss ich im Nachgang sagen, bin ich froh, weil ich selbst hätte nicht die Reißleine gezogen.
Ja, manchmal muss so ein bisschen geschubst werden, obwohl das vielleicht so ein bisschen komisch anhört, aber wenn wir jetzt hier im Wegebedarf-Podcast sind, manchmal sind es ja so die umgefallenen Bäume, die einem hindern, den Weg zu gehen. Und dann geht man anderen. Und im Nachhinein war es auch der hübschere, der bessere Weg. Dann Wegebedarf ist ja manchmal nicht so ganz leicht. Das war ja dann auch mit, wie viel war es, 2 Jahre lang mit Kur und Reha.
2 Jahre krankgeschrieben.
2 Jahre krankgeschrieben, was ja schon sehr heftig ist. Also wenn man es überlegt, strich drunter nach 30 Jahren erstmal 2 Jahre krank und nicht wenig, sondern richtig heftig. Das ist ja ein ziemlicher Wake-up-Call. Und da hast du ja für dich, wenn ich das richtig verstanden habe, beschlossen, nie mehr zurück in die Bank. Was hattest du denn, während die anderen ja in ihre Jobs zurückgingen und wundersamerweise wieder da angefangen haben, wo sie aufgehört haben, hast du ja einen anderen Weg beschlossen. Wie bist du denn auf die Idee mit der Stadtführung gekommen?
Irgendwann kam ein Aufruf, dass Stadtführer-Azubis gesucht worden. Da habe ich gesagt, Mensch, da bewirb dich doch einfach. Wenn du das nicht schaffst, hast du was für dich selbst gemacht.
Azubis.
Ja. Von der Warte war es immer schön, weil ich habe die Stadt geliebt, seit ich hierher gekommen bin. Nicht nur mit der schönsten Tochter Lübecks, Travemünde, wo ja auch immer wieder die Travemünder Woche, wo von der ganzen Welt die Segler hierher kommen, sondern die Stadt Lübeck überhaupt, auch die Geschichte der Stadt interessiert. Und ich weiß nicht mehr, ob das in der Klinik war oder später mal bei Gesprächen, hat mich einer auf den Trip gebracht, was ich irgendwie in meinem Gedächtnis völlig verbuddelt hatte. Mein Großvater hat immer gesagt, das letzte Hemd hat keine Taschen. Mhm. Ihr wisst bestimmt, welches Hemd ich meine, nämlich das Totenhemd. Und ich war irgendwie ja auf Geld eingetriggert. Und da ich nun gesundheitlich fast vorm Sprung von der Klippe runter war, habe ich gedacht, Mensch, die Gesundheit kannst du dir nicht kaufen. Und ich habe mittlerweile eine Lebensqualität erreicht. Ich war noch nie so gesund wie in dieser Zeit, wo ich aber Wind und Wetter, wenn ich mein Geld auf der Straße verdiene, draußen bin.
Ja, genau. Da hat Bewegung und draußen sein und ja ganz viele Eindrücke, die jetzt nicht mit gebogenem Rücken vor irgendwelchen Bildschirmen starrend, sondern mit richtigen Menschen im Austausch und mit Emotionen und Bewegung und schönen Storys. Ja, ich meine, das machen wir Wandercoaching ja auch. Das hat ja eine ziemliche Parallele, wo die sich ihre Storys erfinden und du erzählst denen andere Storys. Aber am Ende geht es ja um ganz viel Emotionen.
Ich höre manchmal, was haben Sie eigentlich gelernt? Sind Sie Historiker? Einmal kam sogar, sind Sie Schauspieler? Sag ich, nö, mir macht das einfach Spaß. Und die Reaktion, die kriegt man ja live und in Farbe. Ich glaube, wenn jemand auf einer Theaterbühne steht und in sein Publikum guckt, merkt er ja, was ankommt und was nicht ankommt. Ja, genau. Und wenn er sich dann darauf einlässt, was die Gäste, die da unten im Publikum sitzen, möchten, dann hat er auch Erfolg. Und das ist bei mir ja nichts anderes. In der Bank hatte ich ja auch, wenn man dann im Besprechungszimmer saß, sofort die Rückmeldung des Kunden. Hat ihm das Kundengespräch gefallen? Gefällt ihm die Beratung? Das bringt eine ganze Menge. Ich hätte also deshalb nie in der Kreditabteilung arbeiten können, nur vor meinen Kreditakten sitzen.
Der Austausch mit Menschen, das ist schon sehr essentiell. Das ist, glaube ich, sehr archaisch, dass wir immer sofort wissen wollen, wo wir dran sind in so einer kleinen Gruppe. Und du hast ja auch keine Hundertschaften, sondern wahrscheinlich auch überschaubare Gruppen. Und so eine vage Idee, ich werde jetzt Stadtführer, wie lange hast du gebraucht, bis die sich verdichtet hat?
Unternehmer sein. Leichter. Menschlicher. Nachhaltiger.
Also da ich damals noch aus einer Scheidung heraus auch einiges an Krediten abzuzahlen hatte und die Krankenkasse mich zur Rentenversicherung, die Rentenversicherung zur Arbeitslosenversicherung, die mich wieder zur Krankenkasse schubste, keiner wollte mir eigentlich Geld bezahlen, hat mich schon ziemlich fertig gemacht. Und auch wenn früher der ein oder andere sagte, ach Mensch Axel, da wird sich schon wieder eine Tür aufmachen, mach dich nicht verrückt, ich habe es ja nicht wahrhaben wollen. Im Nachgang betrachtet, weiß ich nicht, wenn ich A, vernünftige Therapeuten früher gehabt hätte, wenn ich früher auf diesen einen oder anderen genannten Spruch gehört hätte, ob es mir dann besser gegangen wäre oder ob es im Nachgang betrachtet gut war, in dieses tiefe Loch zu fallen und vielleicht dann auch mal wieder auf die Idee zu kommen, wie in der Klinik die Wanderung durch die Wälder da, sich auch mal an Kleinigkeiten, der gerade wieder aufgehenden Schneeglöckchenblüte oder was auch immer, weil ich Anfang Januar dahin oder Mitte Januar dahin gekommen bin, also in den Frühling es reinging, aber auch hoher Schnee da lag, wirklich mal sich die Kleinigkeiten des Weges, wie am Rand des Wegesrand wieder zu erfreuen, was mich dann peu à peu aufgebaut hat. Aber am Anfang, als ich noch Bankerskollegen auf der Straße sah, ich habe richtigen Hals gehabt, weil auch Mobbing eine Rolle spielte, weil ich immer Erfolg hatte, was andere natürlich geneidet haben. Und ich weiß noch, als eine Kollegin, mit der ich immer noch befreundet bin, die jetzt aber auch aus der Bank raus ist, die ersten mich mit meinem Stadtführerschild sahen, ging's los, habt ihr gesehen, Schatzschneider, der ist ja sozial abgestiegen. Am Anfang hat mich das noch genervt, aber irgendwann bin ich den ehemaligen Kollegen lächelnd entgegengelaufen. Und wenn die wüssten, gerade die, die an meinem Stuhl gesägt haben, wie gut es mir heute geht, weiß ich nicht, ob sie sich dann selbst, bleiben wir mal bei Bildern, selbst in den Hintern beißen würden.
Sehr schönes Bild, weil dieser Status, du sagtest, so war sehr geldgeprägt und jetzt ist es plötzlich bisschen die erfüllenden Kleinigkeiten, die einen Unterschied machen. Natürlich würde jetzt der vornehme und vorwitzige Zuhörer sich die Frage stellen, ja, kann man denn davon leben? Ist es jetzt dann doch mehr als das Friseurinnengehalt geworden?
Also sagen wir mal so, ich habe irgendwann mal ich bin sehr viel am Netzwerken, das habe ich ja schon als Banker gemacht. Jetzt bin ich auf einer ganz anderen Basis am Netzwerken. Ich habe auch in Corona-Zeiten, wo ich ja faktisch 7 Monate und 3,5 Monate jeweils unter Berufsverbot stand, das Netzwerken, so haben wir beide uns ja auch über Zoom-Meeting mal kennengelernt, habe ich viele, viele Menschen kennengelernt, also meine Facette ausgebaut und habe auch im Laufe meiner seit 2014 Stadtführerschaft das etwas andere Stadtführersein immer wieder unterfüttert. Siehe auch unser Podcast heute, der ja da auch ein Grund wieder ist. Und der meinte zu mir, der Kai, bei einem Netzwerktreffen in Hamburg, du bist bescheuert, sag ich, Kai, wieso bin ich bescheuert? Du machst was anders als die anderen, nimm auch andere Preise. Du wirst weniger Gäste haben, aber nicht weniger Geld. Was das Ende vom Lied, wenn ich mit einem Ehepaar durch die Stadt laufe, dann ist das anstrengender, als wenn ich 30 Leute Busgruppe hinter mir herziehe. Aber das sind dann die Gäste, weil sie durch Mund-zu-Mund-Propaganda mitkriegen, der macht wirklich was anderes. Also sind wir auch bereit, mehr zu bezahlen. Die löchern dich dann aber auch mit Fragen. Mhm. Aber das bringt mir den Vorteil, dass ich meinen Geist anstrengen darf, muss, ich sag eher darf, und da das dann interessierte Gäste sind, kriege ich zum Beispiel auch mal was zu erfahren, wie wir uns mit der rechten Hand begrüßen oder warum die Frau eigentlich rechts gehen sollte. Das sind so Dinge, die aus dem Mittelalter kommen und die man einfach nicht in jedem Buch nachlesen kann. Und deshalb ist es immer noch so, wenn ich nur von der reinen Stadtführerschaft leben müsste, dann würde ich das zumindest mit dem Lebensstandard, den ich trotzdem noch habe, nicht machen können. Aber ich habe in meinem ersten Leben als Banker nicht alles falsch gemacht, was mein privates Vermögen anbelangt oder meine privaten Anlagen. Vermögen hört sich ja zu hochtrabend an. Und ich habe einfach auch gelernt, die Gelder für andere Sachen auszugeben. Ich muss nicht jeden Tag essen gehen oder jeden Monat in ein großes Theaterstück gehen oder ein Musical gehen.
Also die spannende Frage ist ja tatsächlich, wir hatten es auch in einem der letzten Podcasts, ist es Erfolg oder Erfüllung? Und wenn du jetzt im Gegensatz zu dem, wo du vorher warst, wirtschaftlich erfolgreich, aber jetzt von den Randbedingungen körperlich krank und psychisch angeschlagen, ist das denn Erfolg wert? Oder ist es, und das ist ja auch eine wichtige Frage in so einem Podcast, leichter, menschlicher und nachhaltiger? Und ist es besser, auf das ein oder andere Wirtschaftliche zu verzichten und menschlich viel mehr davon zu haben? Das ist ja eine spannende Fragestellung.
Ich habe am Anfang ja mal die Aussage getätigt gehabt, dass ich unter anderem eine ökologische Siedlung auf die Beine gestellt habe, was auch meine Kunden immer mitverfolgt haben, durch meine Erzählung, auch durch ihre Nachfragen. Nachhaltigkeit, wenn ich nicht mehr mit dem Flugzeug durch die Weltgeschichte jette, wenn ich einkaufen fahre, nicht mit dem Auto, sondern mit dem Fahrrad, dann fahre ich halt mehrfach. Das ist A, für meine körperliche Ertüchtigung, B, ist es ein finanzielle Ersparnis. Mhm. Ich zahle auf das Thema gegen den Klimawandel ein. All solche Sachen spielen einfach eine Rolle. Und ich fahre auch nicht mit dem Auto in die Stadt. Ich habe 6 Kilometer in die Stadt rein. Wenn ich klitschnass in die Stadt kommen würde, dann fahre ich mit dem Auto, weil ich finde es den Gästen gegenüber unhöflich, klitschnass vor ihnen zu stehen. Wenn wir während der Tour im Klitschnassen nachher enden, weil uns alle der Regenschauer erwischt oder das Gewitter, dann ist es so. Wenn ich nass nach Hause komme, zur Not ab in die Gästedusche, die gleich am Hauseingang um die Ecke ist, nassen Klamotten aus und wenn alle Stricke reißen unter die heiße Dusche, das hält aber auch mein Immunsystem fit. Ich habe das Schwergewicht auf ganz andere Dinge gelegt und bin damit einfach viel zufriedener.
Ja, das ist ja eine gute Botschaft. Deswegen haben wir ja auch diesen Weg so aufgezeichnet, so von der, ja, ich sag mal, Status und Geld getrieben, in eine Großbank zu gucken, irgendwie passt es dann doch nicht. Die Findungsphase 2 Jahre lang mit krankgeschrieben, langen Spaziergängen. Auch interessant, dass ja dieser Mitpatient, das mit der Faszination von dir, mit dem Erzählen und die Faszination von Lübeck, dass der das so bei dir eingepflanzt hat und dieser Samen dann aufgegangen ist. Und dann am Ende du ja deinen Weg gefunden hast, wo du sagst, nee, damit komme ich doch gut aus. Oh, und die andere Stadtführung und die Faszination Mensch, die hat ja echt einen Charme. Natürlich müssen wir noch ein bisschen anteasern, wenn jetzt zufällig mal jemand nach Lübeck kommt und eine vernünftige Stadtführung braucht. Diese Geruchs- und Zeitreise, was machst du denn mit denen tatsächlich und was fasziniert dich denn daran, dass du machst das ja öfter, dass du das immer wieder tust? Wo ist denn so dieser fast schon Suchtcharakter dahinter mit den etwas anderen Stadtführungen?
Als wir nun Corona hatten und ich vieles ja auf der Straße nicht machen durfte,
ja,
praktisch unter Berufsverbot stand, sind ja viele bei den Zoom-Meetings aus dem Knick gekommen und meinten, Mensch, lauf doch mit deinem Smartphone durch die Stadt und mach Live-Führung, indem du durch die Stadt gehst.
Ja, auch
ich habe immer
Idee.
Gesagt,
cool.
Ja, aber trotzdem habe ich immer wieder gesagt, ich habe erstens keine Webseite. Man findet mich unter der Mitgliederliste der Hanse Business Community, www.hanse-bc.com. Das ist auch meine Landingpage. Wenn man der etwas andere Stadtführer Lübecks eingibt, findet man mich. Da findet man einen Google-Account von mir, wo man Kundenreaktionen, Gästereaktionen kriegt. Man findet einen Lebensartartikel aus der August-Ausgabe 2020, wo lebendig und anschaulich geschrieben wird, was ich mache. Aber machen wir doch mal die Geruchsreise. Wir stehen vor einem Gang, weil von 25.000 Einwohnern waren nur 500 die reichen Kaufmannsfamilienmitglieder.
500.
Das heißt 2%. Das Gros hat in diesen Hinterhöfen gewohnt, in Bretterverschlägen, im Matsch, die Ratten rannten einem über die Füße. Und dann habe ich denjenigen, die mir das vorgeschlagen haben, gesagt, kommt mal mit mir in so einen Gang. Wir stehen in diesem engen Durchgang, wo man gebückt durch muss, wo du kein Sofa durchkriegst und kommst nach hinten in die Bretterverschläge. Hier wurde schweinekalt. Dann kriegen die Leute zu hören, wieso? Da hängt ja ein Geruch hinter. Und wenn man dann rauskommt und ich weitermache, jetzt stellt euch vor, ihr habt einen Vorderhausbesetzer, der war zwar steinreich, aber konnte sich nicht die erste, sondern die zweite Backsteinqualität leisten. Dann hieß das, diese Fassade zog 10 Liter Wasser auf den Quadratmeter. Bei der kleinen Eiszeit, die wir damals hatten, hätte das bei dem Frost bedeutet, die Fassade wäre weg gewesen nach ein paar Jahren. Also was haben die im Herbst gemacht? Haben das mit Fischöl eingerieben. Das reichte, dass bis zum Frühjahr das Wasser abperlte.
Mit Fischöl?
So, dann hast du den Fischölgeruch in der Nase. Und dann stell dir vor, im Herbst paar richtig heiße Sonnentage. So, und dann geht's weiter. Welchen Job hätte denn die Frau, die hinten in so einer Gangbude wohnte, nicht wissend, ob sie den nächsten Tag überlebt, ihr Geld verdienen können? Und der liebe Ulrich denkt dabei jetzt bitte nicht an die Hübschlerin. Wer sich fragt, was diese Damen gemacht haben, das älteste Gewerbe der Welt. So. Der Ulrich und meine Wenigkeit wären Heimlichkeitsfähiger gewesen, wären erst des Nachts auf die Straße gekommen. Und dann kriegst du wirklich so eine Geruchskaskade, wo ich war noch lange nicht am Ende, eine Frau mal in einer kleinen Gasse auf einmal sagte, hören Sie auf, Herr Schatzschneider, ich kann den Gestank nicht mehr.
Also wahrscheinlich wird es sehr spannend, wenn man mal in Lübeck ist, dich zu engagieren. Und jetzt mit Blick auf die Zeit haben wir ja immer die Tradition, dass wir zum Ende nochmal 3 Tipps unseren Hörern mit auf den Weg geben, wenn es jetzt um Unternehmersein, Neudenken, leichter, menschlicher und nachhaltiger geht, Wegebedarf zu klären und jetzt in deinem speziellen Fall den Weg vom Großbanker auf die Straße. Welche Tipps, so seinen eigenen Weg zu finden, würdest du denn unseren Hörern mit auf den Weg geben?
Unternehmer sein. Leichter, menschlicher, nachhaltiger. 3 Tipps für dich.
Ich habe irgendwann mal angefangen, mir eine Plus-Minus-Liste zu machen. Einfach beiseite legen, immer wenn mir was einfiel, was dazu zu schreiben. Mhm. Gut, durch Hilfe eines guten Körpertherapeuten in der Klinik. Was hat dich eigentlich in diesen Striemel reingezogen? Mhm. Weil das war mir vorher nie bewusst.
Mhm. Gute Frage.
Dann aber auch mal zu gucken, was hat mir in meinem vorherigen Leben denn trotzdem Spaß gemacht? Und was würde mich trotzdem erfüllen, auch wenn ich jetzt weniger Geld habe? Und das muss wachsen. Und da kann ich jedem nur einen Rat geben, sprecht mit Leuten, unterhaltet euch mit Leuten, die auch mal vielleicht völlig verquere Gedanken haben, von einer ganz anderen Warte euch mal einen Tipp geben, wo ihr sagt, Mensch, über die Facette sollte ich vielleicht auch mal nachdenken. Mhm. Und der ganz wichtige Punkt, wenn es Leute sind, die aus einem sehr anspruchsvollen Job heraus müssen, weil sie merken, sie sind krank oder werden krank oder raus wollen, weil es ihnen nicht mehr gefällt, guckt euch an, ist in der Gesundheit was schief, in Schieflage? Ich habe es lange Zeit nicht gemacht, leider. Mhm. Deshalb bin ich auch so tief weggetaucht. Auf der anderen Seite, heute weiß ich, es war vielleicht sogar gut. Aber ich kann jedem nur auf den Weg geben, es ist wirklich was dran. Es wird sich wieder eine Tür auftun, vielleicht nicht sofort. Vielleicht ist das nicht sofort auch richtig, damit, wenn man gesundheitlich angeschlagen ist, die Gesundheit erstmal wieder richtig auf Vordermann bringt. Erst wenn die Gesundheit wieder steht. Und ich hatte einen Psychodoc, der glücklicherweise das gesehen hat, der gesagt hat, erst wenn Vitaminhaushalt, Mineralstoffmangel, Bauchspeicheldrüse, das alles wieder funktioniert und im Rahmen ist, im Lot ist, erst dann schicke ich dich in die psychosomatische Klinik. Also einen Schritt nach dem anderen machen und nicht alles gleichzeitig wollen, auch wenn es dadurch vielleicht etwas länger dauert. Aber dann habt ihr eine gesunde Basis, auf der ihr euren neuen Job wieder aufbauen könnt. Sucht euch Leute, wenn ihr das Netzwerken lernen wollt und nicht nur die schöne Stadt Lübeck kennenlernen wollt, mal auf einer anderen Basis. Sprecht gerne Axel Schatzschneider an. Gar kein Thema. Ich helfe gerne auch da mal, ich hätte fast gesagt, auf die Sprünge.
Ja,
vielen Dank. Wir haben einige Gespräche mit einigen Leuten, die mich auf andere Gedanken mal gebracht haben und dann wirklich so wie so ein Puzzle das zusammenzubauen, was ich heute mache, dass ich auch ganze Firmen-Events auf die Beine stellen kann, wo wir es auch schon gehabt haben, dass Teambuilding-Events auch mal mit einer Stadtführung mit mir begleitet worden sind.
Also das ist ja schon eine sehr starke Fokussierung auf seine Doppelmoppel, auf seine Stärken. Und ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Punkt, dass man sich von der dann nicht vom Weg abbringen lässt, sondern so, wie du gesagt hast, ja, alles zu seiner Zeit. Es gibt da einen Podcast von mir, es geht immer weiter. Es war, glaube ich, mein 2. oder 3., was ich ja auch von den früheren Reisen so kenne. Manchmal steht man stundenlang an der Straße und trampt vor sich hin und denkt, wieso kommt denn kein scheiß Auto, was einen mitnimmt? Aber wenn man dann 5 oder 6 Stunden oder 7 Stunden, dann kommt genau das Auto, das hätte sonst nie angehalten. Und der nimmt einen genau dahin mit, wenn man vorher 3 Kilometer weitergefahren wäre und der wäre später eingebogen. Und manchmal muss man sich einfach mit Geduld fügen und sagen, so, das Türen gehen auf, Türen gehen zu, ist der Kölner aber sagt nicht kütt wie kütt, wobei das zu fatalistisch wäre, weil man das ja auch mitgestaltet. Und dieses aktive Geduld üben und seinen Weg einfach gehen, das braucht natürlich auch ein Stück weit Mut und natürlich auch Selbstvertrauen. Also in dem Sinne, ganz herzlichen Dank, Axel, für die ehrlichen Insights. Vom Blick hinter die Kulissen von der Großbank auf die Straße. Und ich hoffe, dass viele Menschen einfach für sich klarkriegen, wann ist es einfach für den Körper, für den Geist und die Seele genug und wann braucht man tatsächlich einen anderen Weg. Also in dem Sinne ganz herzlichen Dank für das Gespräch und das Interview und euch ja viel, wie heißt es, Muße beim drüber nachdenken, was der Axel so alles mit auf den Weg gegeben hat.
Ich sage schönen Dank, Ulrich, für diese Gelegenheit, weil ich helfe gerne anderen Menschen. Das sehe ich bei meinen vielen Netzwerken. Und wenn ihr mich wirklich suchen wollt, gebt einfach in Google ein, der etwas andere Stadtführer Lübecks. Ihr werdet Schatzschneiders Axel finden und lasst euch gerne von mir mal ins lebendige Mittelalter entführen. Da werdet ihr vieles mitnehmen, was euch auf eurem heutigen Wege helfen kann und dass ihr seht, so schlecht geht es uns gar nicht, auch wenn wir meinen, uns geht es sehr schlecht.
Ja, sehr schön, genau. Vielen Dank und macht's gut. Bis bald. Tschüss.
Du hast noch mehr Wegebedarf? Was brauchst du, um dein Unternehmersein leichter, menschlicher und nachhaltiger zu gestalten? Abonniere unseren Podcast, um keine Folge mehr zu verpassen.
Denke bitte an eine ehrliche Bewertung der Folge und leite den Podcast gerne an andere Unternehmermenschen weiter, damit sie auch von den Tipps und Ideen profitieren.
Magst du mehr von Ulrich haben? Ihn live erleben? Melde dich gerne, wenn du Ulrich für dich als Coach oder Mentor gewinnen magst oder wenn du ihn als Speaker, Moderator oder Trainer zu deiner nächsten Veranstaltung einladen magst, um von seinen pragmatischen Out-of-the-Box-Impulsen zu profitieren.
Von Unternehmer zu Unternehmer. Auf Augenhöhe. Nutze mich gerne für deinen individuellen Weg als Mentor und schließe dich gerne einer unserer Hike und Strike Jahresgruppen für Unternehmermenschen an. Du kennst ja mein Motto, lieber barfuß am Strand als Anzug im Hamsterrad.